Denken mit Kinnert und Welzer. Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast.
Lieber Herr Welzer, worüber denken Sie gerade nach?
Also ich denke über soziale Ansteckung nach. Wir sind es ja gewohnt aus dem medizinischen Bereich, epidemiologisch, virologisch und so weiter, gelernt zu haben, dass es eben Ansteckungen gibt. Man kann sich mit bestimmten Infektionskrankheiten anstecken und so. Aber ich habe inzwischen auch den Verdacht, dass es auf der sozialen Ebene Ansteckungen gibt, dass bestimmte Denkformen, bestimmte Einstellungsmuster sich gewissermaßen durch eine Form von sozialer Infektion verbreiten. Und ich kann das daran illustrieren, dass ich vergangene Woche eine E-Mail von einem sehr alten Freund von mir bekommen habe, der mich in dieser E-Mail angegriffen hat, dass ich 2015, 2016 eine vollkommen naive Sicht auf die Flüchtlingsproblematik gehabt habe, wofür mich die Geschichte noch irgendwie strafen wird. Und dazu hat er mir noch ein Video von der AfD geschickt zur Flüchtlingssituation. Und dieser Mensch, der mir das geschickt hat, war lange Zeit eigentlich ganz staatstragend normal, sitzt jetzt als Pensionär mit hervorragend ausgestattetem Finanzpolster auf einer Insel in einem schicken Haus und betrachtet Deutschland von außen und macht sich ganz große und dann in Aggression übersetzende Gedanken darüber, über den Niedergang des Landes und sonst was. Und das ist ja etwas Verrücktes, was man ja vielfach beobachten kann, dass diese Aggressivität gegen etablierte Politik, aber besonders natürlich auch gegen ausgerufene Minderheitsgruppen zunimmt, obwohl sich die sozialen Lagen der Menschen überhaupt nicht ins Negative verändert haben. Ja, und das kann ja eigentlich nur über eine bestimmte Form von ansteckender Form von Kommunikation, Formatierung von Problemen, Formulierung von Defiziten stattfinden. Und das geht eben weit bis in die bürgerliche Mitte inzwischen hinein. Und das finde ich erstens völlig unerforscht und zweitens sehr besorgniserregend.
Ich will nochmal zurückkommen zu diesem Begriff von sozialer Ansteckung. Sie sind ja Sozialpsychologe. Das heißt, Sie haben sich ja damit etwas länger auch historisch beschäftigt. Ich habe in den letzten Monaten noch mal viel Hannah Arendt gelesen über was eigentlich eine Masse ausmacht und dass eine Masse nur funktioniert, wenn die Leute eigentlich atomisiert sind. Also es gibt eigentlich keine Masse, die aus einem natürlichen sozialen Bedürfnis entsteht, sondern nur aus einem Kompensationsbedürfnis. Gibt es da historisch Theorien zu, wie so eine Masse entstehen kann und ist das jetzt so ein Momentum?
Ich weiß gar nicht, ob Masse der richtige Begriff ist. Also Hannah Arendt hat aus meiner Sicht ja den total wichtigen Punkt, dass für die Entstehung solcher faschistischer und totalitärer Gesellschaften die Menschen einsam sein müssen. Ja, sie spricht ja von der Verlassenheit der Leute. Und wenn Menschen verlassen sind, das haben wir schon häufiger hier auch diskutiert, dann ist das Bedürfnis, sich irgendwo anzuschließen, natürlich total groß. Und wenn es ein Angebot dafür gibt, sich zu vergemeinschaften in dieser Weise, dann wird das von den Verlassenen wahrgenommen. Das ist ein Sachverhalt, der ist schon sehr früh thematisiert worden, eben von Arendt, aber auch von Erich Fromm und von anderen. Und den beobachten wir, glaube ich, jetzt auch. Und der soziale Ansteckungseffekt besteht ja einfach daran, dass wir uns ja alle immer in bestimmten Ausmaß mehr oder weniger an dem orientieren, wie andere die Wirklichkeit sehen, welche Schlussfolgerungen sie daraus ziehen und wie sie darüber sprechen. Davon ist man selber ja gar nicht frei. Umgekehrt würde ja auch so etwas wie eine Protestbewegung, gar eine Revolution, würde ja auch nicht ohne soziale Ansteckung funktionieren. Ja, es muss so irgendwas haben, was sich jenseits der bewussten Entscheidung so wie ein Framing, würde man heute sagen, oder eine Stimmung irgendwie verbreitet, was von einem selbst auch irgendwie etwas ergreift.
Ich mache mir Gedanken darüber, dass man ja dann eigentlich soziale Konstrukte weiter auseinanderfächern und man analysieren müsste, was denn davon echt ist und was nicht und aus welchen Motiven die wie entstehen und mit welcher Solidarität oder so. Also wenn wir alle auf die Straße gehen und sagen, wir sind die Brandmauer und uns über irgendwie so ein abstraktes, irgendwie moralisches Ziel zusammentrotten, dann würde ich ja trotzdem sagen, da haben wir uns auf irgendwas verständigt, aber diese Leute, die dann Brandmauer rufen, die sind nicht richtig eine tiefe, verbindliche Gemeinschaft, würde ich sagen. Populistische Gruppierungen haben ja auch eben nicht irgendeine Art von Intimität miteinander, die verbindlich ist, sondern da kommt es ja auch aus einer Kompensation. Aber es gibt ja andere Gemeinschaften wie eine gut funktionierende Nachbarschaft oder eine gute Familie. Da können so Sachen funktionieren. Ich habe mich in den letzten Monaten, habe ich viel zum Thema Fußballkultur gelesen, also so Hooligans und Ultras und wie das auch gerade in England mit den steigenden Stadionpreisen sich dann in die Pubs verlagert hat und so. Und dann habe ich kennengelernt, jemanden, der mal Präsident war beim FC St. Pauli und der dort die Fußballkultur ganz gut kennt. Und der erzählt hat, dass das ja bei den Ultras dort total üblich ist, dass der erste Song, den die anstimmen, das erste Lied, das die anstimmen im Stadion, ein Lied ist, das eigentlich den Ultras gewidmet ist, die gerade Stadionverbot bekommen haben. Also die singen für andere Leute von der Gruppe, die aber gerade nicht rein dürfen. Oder eben diese Fußballkultur in England, dass auch die reicheren Fans gesagt haben, weil unsere Arbeiterfreunde sich die Stadionpreise nicht mehr leisten können und man ja so ein bisschen versucht hat, auch irgendwie den Pöbel und die Gewalt und all das, was so ein bisschen hässlich aussieht, aus den Stadien fernzuhalten, gehen auch die reicheren und anständigeren mit in die Kneipen, weil sie ihre Brüder dort nicht alleine lassen wollen. Also es gibt ja so ganz unterschiedliche Dynamiken und Mechanismen, wie welche Teams und Gemeinschaften funktionieren. Ist das etwas, was sich nochmal lohnen würde? Weil ich ja zum Beispiel das Gefühl habe, dass so etwas wie die Nachbarschaft, der Kiez, da muss es ja erstmal funktionieren. Also ich habe gar keine Muße, über Weltrettung und Kontinente und Nationalpolitik zu sprechen, wenn ich schon sehe, die Dörfer zerfallen und da interessiert sich der eine Nachbar nicht für den anderen.
Aber ich würde dem vollkommen zustimmen und solche Phänomene sind irre interessant, waren übrigens auch in der Frühphase der Entstehung der Sozialpsychologie und auch der Soziologie, war das eigentlich das bestimmende Thema. Weil historisch ist das Ganze ja so entstanden, dass man Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, besonders in den USA, diese extrem schnellen Verstädterungsprozesse hatte durch enorme Zuwanderung. Und eigentlich wusste kein Mensch, wie organisieren sich die Leute da eigentlich, die aus unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Traditionen, unterschiedlichen Religionen kommen, unterschiedliche Sprache sprechen, unterschiedliches Bildungsniveau haben und plötzlich in Städten zu Hunderttausenden zusammenwohnen. Das heißt, wie stellt sich soziale Ordnung eigentlich her, war so die Frage. Naja, und was hat man gemacht? Man hat im Grunde genommen journalistische Strategien versucht zu verfeinern. Man hat sich in die, wie Sie das jetzt über die Pubs oder sowas sagen, man hätte sich in die Pubs gesetzt, man hat sich in die Straßenecken gestellt, man hat versucht zu protokollieren, wer redet mit wem wann, welche Rolle haben Einzelne, um rauszukriegen, wie organisieren sich eigentlich diese Gruppen. So, und wenn wir jetzt den Zeitsprung zu heute machen, dann ist ja das ganz große Problem, dass, glaube ich, die allerwenigsten überhaupt verstanden haben, in welchem radikalen Umbruch wir hinsichtlich so basaler sozialer Organisationen wir uns befinden. Ja, alles das, wie heute Vergemeinschaftung funktioniert, findet eigentlich der Idee nach so statt, wie sie auch 1950, 1960 oder 1970 funktioniert hat. Und genau das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Das heißt, sowohl von der Analyse als auch von dem Versuch, irgendwie politisch darauf zu reagieren, geht das eigentlich alles an der Sache irgendwie vorbei. Also ein schlimmer Befund aus meiner Sicht nach den Wahlen in Ostdeutschland ist, dass man sehen kann, dass diese Demonstrationen zu Jahresanfang für Demokratie, für offene Gesellschaft, die AfD nicht eine einzige Stimme gekostet haben. Mehr noch, an dem weiteren Aufstieg der AfD plus BSW überhaupt nichts geändert haben. Es hat dem keinen Abbruch getan. Das heißt, auch diese Form der Vergemeinschaftung über Formulierung gemeinsamer politischer Absichten oder sowas setzt dem gar nichts mehr entgegen, kann diese Funktion nicht erfüllen. Und das ist neu. Und das ist wirklich etwas, würde ich sagen, wo man ganz neu die Dinge betrachten muss.
Ich glaube ja, dass wir bei diesen Wahlanalysen, also das haben wir ja auch häufiger schon besprochen, dass diese politikwissenschaftlichen Erhebungen, wie sind die Umfragen jetzt gerade, und jetzt gerade sind sie wieder ein bisschen runter, also haben wir das Thema besiegt und so, ja, wahnsinnig kurzfristig und eindimensional und oberflächlich sind. Und gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass wenn wir tiefer darüber sprechen, was jetzt genau Recht sein bedeutet und was kulturelle Durchmischung bedeutet und wo rassistische Vorurteile sind und so weiter. Also wenn wir das auf dieser Rechts irgendwie, in dieser Rechtskammer nur, also das ist es, es entäußert sich über rechte Positionen, aber ich habe das Gefühl, dass die Ursache ja gar nicht eigentlich aus dem rechten Spektrum kommt, sondern die kommt für mich schon aus zum Beispiel sowas wie Digitalisierung, wo diese sozialen Pfade ja auf ganz intransparente, algorithmisch manipulierte Art und Weise der Vergemeinschaftung ganz anders vonstatten gehen. Also wo es eben nicht diesen Marktplatz gibt, wo irgendwie 100 Leute zufällig miteinander diskutieren und dann gibt es eine soziale Durchmischung, sondern wo von vornherein, und wir verbringen inzwischen so viele Stunden am Smartphone irgendwie auf digitalen Plattformen, die eben keine öffentlichen Infrastrukturen sind, sondern ja uns wahnsinnig privatisiert separieren. Da habe ich das Gefühl, dass da zum Beispiel diese Vergemeinschaftungskorridore ja gar nicht hinterfragt sind bisher eigentlich. Und genauso ist ja auch ein Vorwurf an meine Partei, den ich auch mitformuliere, haben auch ja auch gerade die Bürgerlichen, die Liberalen ja den Marktplatz so ein bisschen an den Kapitalismus verscherbelt. Also sich nicht dafür zu interessieren, irgendwie wie Extremismusprävention vielleicht in Jugendhäusern geht, wie Ahmad Mansur sagt, dass Leute, die hierher kommen, dass wir sie im Stich lassen, weil wir eigentlich ein Integrationsversäumnis ihnen auch zumuten und ihre Rucksackthemen, ihre Gepäckthemen gar nicht ernst nehmen und sie in ihrer kulturellen Identität eigentlich eben nicht ernst nehmen, sondern sagen, ihr seid jetzt hier und damit müsst ihr genauso sein wie wir und überhaupt unterschätzt, was da an Integration möglich ist. Das ist ja auch eine Art von Effizienzgedanke, wo irgendwie der Mensch nicht in der Qualität, in irgendwie was Hochkomplexen wahrgenommen wird, sondern so als kleine Zahl, ihr seid jetzt hier einfach und irgendwie jetzt muss es funktionieren. Und eben, wenn man gerade im Osten Deutschlands sich die vernachlässigte, auch soziale Infrastruktur anguckt. Wie viele Jugendarbeiter gibt es da? Wie sind die Schulen ausgestattet? Gibt es das Jugendzentrum noch? Lohnt sich die Kirche noch? Irgendwie werden die Busse da irgendwie zusammengesetzt und kann man nur einmal am Tag irgendwo hinfahren? Also da habe ich das Gefühl, irgendwie ist es eben nicht nur etwas, das sich mit links, rechts und mit irgendwie Integration und Sicherheit auseinandersetzt. Das entäußert sich dort. Aber die Motive, die liegen für mich in einer extrem beschleunigten, digitalisierten Welt, die eigentlich keine Räume mehr für Demokratie und Gemeinschaft übrig lässt und in der Art und Weise, den Kapitalismus so unterschätzt zu haben, dass er all das, was Demokratie ausmacht, auch irgendwie wegrationalisiert.
Ja, und da würde dem auch total zustimmen. Und dann würde ich aber nicht nur sagen, Kapitalismus unterschätzt, sondern auch die Bindungskräfte einer modernen Gesellschaft überschätzt hat. Also was man ja jetzt auch sieht in der Unfähigkeit der etablierten Parteien in irgendeiner Weise zu verstehen, unter welche Räder sie gerade kommen, dem liegt ja zugrunde, dass die, glaube ich, immer noch alle denken, sie sind auf der Siegerseite der Geschichte, weil sie eben in der westeuropäischen Nachkriegszeit auf der Siegerseite der Geschichte gewesen sind und das eine Weile, ein paar Jahrzehnte gut funktioniert hat. Das Ganze sich aber durch bestimmte Veränderungsprozesse, da gehört die Digitalisierung dazu, da gehören unterschiedliche Geschlechterrollen, Veränderung von Normen, Zuwanderung, Diversität und so weiter, also ein sozusagen ganzes Bündel an rapiden Veränderungsprozessen, während Sie, die etablierten Parteien, immer noch glauben, Sie sind gewissermaßen geschichtsmächtig, indem Sie das wiederholen, was Sie seit mehreren Jahrzehnten wiederholen. Und das ist das Verhängnis, weil hinter ihrem Rücken gewissermaßen sich der ganze Laden komplett verändert, was den Ausdruck dann in der AfD und im BSW findet, aber als Ursache viel, viel tiefer geht. Ja, und ich glaube, am stärksten kann man das an den armen Sozialdemokraten sehen, denen ja im Grunde genommen ihre komplette Wählerschaft und ihre komplette Identität und ihre ganze Aufgabe abhanden gekommen ist. Das ist ja was völlig Verrücktes, was man da sehen kann. Und gleichzeitig sind sie auch diejenigen, die am stärksten, glaube ich, fast von allen die Unfähigkeit verkörpern, irgendwas zu verändern an sich. Ja? Es ist echt ziemlich spektakulär. Eigentlich ist das, was im Moment stattfindet, wirklich, wirklich spektakulär als Diskrepanz zwischen dem Glauben, dass das, was man von früher mitgebracht hat, auch heute noch hilft und der Evidenz, dass eben genau das nicht mehr funktioniert.
Ich habe vor einiger Zeit die Dankesrede von Hannah Arendt gelesen, als sie den Lessing-Preis gekriegt hat. Das war ja so 15 Jahre nach der Shoah, den hat sie dann in Hamburg auch öffentlich angenommen, was ja schon irgendwie eine große Sache ist. Und hat dann eine Dankesrede gehalten und hat in dieser Dankesrede ja den Begriff quasi erörtert von Freundschaft in finsteren Zeiten. Und dann habe ich mich mit dem Freundschaftsbegriff so ein bisschen auseinandergesetzt. Und Hannah Arendt sagt ja so etwas wie, dass eben von der Ich-zu-Du-Beziehung Freundschaft etwas bedeutet, wo wir eine Freude haben am gemeinsamen Erfahren der Welt und wo es einen Nachweis gibt an menschlicher Pluralität, weil wir verschiedene Meinungen aushalten und so weiter. Und das beschäftigt mich immer mehr, weil ich vor 10, 15 Jahren, als ich so angefangen habe, so ein bisschen politisch zu arbeiten, habe ich immer schon sehr laut gesagt, also diese ganzen großen Themen, Klimawandel und so, das können wir hier gar nicht in der Kommune klären oder im Föderalstaat klären oder im Land klären. Also ich muss jetzt sofort auf Europa gucken und wie können wir das mit den anderen Kontinenten und immer größer und größer. Und jetzt komme ich immer weiter dahin zurück, dass ich sage, also wenn wir es heute schon nicht hinkriegen, dass eine vierköpfige Familie beim Abendessen miteinander diskutieren kann, weil wir uns alle canceln und keiner dem anderen zuhört und alles voller Misstrauen ist, also wenn die vierköpfige Familie schon nicht funktioniert, wie soll das denn dann funktionieren, dass wir als modernes Europa eben mit Bindungskräften, die wir überschätzt haben und so weiter, halt diesen Wandel nachvollziehen können? Also und das ist für mich ein bisschen, also es ist gleichzeitig irgendwie Dystopie und Utopie, es ist gleichzeitig mit Hoffnung aufgeladen und auch mit Hoffnungslosigkeit, weil ich irgendwie auch denke, wir können ja üben, wo funktionieren diese kleinen sozialen Kammern, wo man mit Vertrauen einander zuhört und auch irgendwie lernt. Und das können Familien sein, das können kleine Straßenzüge sein, die Leuphana-Uni mit ihrer Utopie-Konferenz. Also es gibt ja ab und zu so Orte, wo man das Gefühl hat, da reißen sich irgendwie Leute zusammen und da kriegen sie auch ein bisschen was bewegt. Und dann habe ich das Gefühl, es ist für mich zunehmend eine Zeitverschwendung, über so ganz hohe Ebenen zu sprechen, weil ich denke, ihr kriegt es ja auf kleinster Ebene kaum hin.
Ich habe noch vielleicht mit so einem negativen Beispiel, was mich bedrückt, angefangen habe, kann ich jetzt mal am Ende ein positives Beispiel, was genau, glaube ich, illustriert, was Sie meinen, erzählen. Und zwar war ich neulich, ich fahre immer zu so einem Obststand, um mich da mit irgendwelchen Früchten und so weiter einzudecken. Und dann war vor diesem Obststand ein Unfall geschehen, wo ein Lastwagen eine Straßenlaterne umgelegt hatte. Und ich kam gerade dazu, als ein Polizist mit dem Lastwagenfahrer sprach über diesen Vorgang. Und die sprachen in einer Sprache, die ich nicht kannte. Und eine Polizistin stand an diesem Obststand. Und dann habe ich zu der Polizistin gesagt, sag mal, wie viele Sprachen könnt ihr eigentlich? Und da sagte sie, na, wir können die Sprachen, die wir mitbringen. Und ich habe so gedacht, das ist doch die gesellschaftliche Utopie schlechthin. Hier sind sozusagen Beamte, die von sonst woher kommen, aus Polen, aus Tschechien und so weiter und so weiter, und regulieren mit dem Lastwagenfahrer, der von sonst woher kommt, auf selbstverständlichste Art und Weise irgendwie die Angelegenheiten, wenn ein Problem entstanden ist, und alle haben gute Laune und es hat eine totale Selbstverständlichkeit. Wir bringen das mit. Und das fand ich so eine tolle Situation, wo ich denke, da ist genau die Utopie einer bestimmten Form von friedfertiger Vergemeinschaftung, wenn man es mal so toll sagen will, wo so die Unterschiede plötzlich überhaupt nicht negativ sind, sondern einfach total produktiv.
Ja, was ja eigentlich zusammenfasst, dass wir eigentlich wahnsinnig viele Ressourcen haben und dass das Ressourcen sind, die wir eben auch positiv assoziieren. Aber wir assoziieren diese Unterschiede, weil wir diese Klärungsmechanismen nicht richtig kennen oder sie bei uns nicht funktionstüchtig sind oder dysfunktional sind. Sprechen wir den Ressourcen ab, dass sie Ressourcen sein können, weil wir es irgendwie nicht übersetzt bekommen. Aber das macht die Ressource ja nicht zu Nicht-Ressource.